Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Podcast-Folge. Ich habe mir wieder einen super, super, super tollen, charmanten, interessanten Talk-Gast eingeladen hier. Und zwar die liebe Kerstin Rester. Kerstin Rester ist Trainerin an der Seite von Bernd Fackel. Und hat dankend zugesagt und ich freue mich wahnsinnig auf das Thema, was wir beide heute besprechen werden. Kerstin hat nämlich ein ganz besonderes Thema und zwar ist das der Extreme Trail. Kerstin, magst du uns dich und den Zuhörern kurz vorstellen?
Sehr gerne. Hallo Sandra erstmal und vielen Dank natürlich für die Einladung. Also mein Name ist Kerstin Rester, ich bin bald 34 Jahre alt und wohne im schönen Bayern auf der 7P Ranch. Bin mittlerweile seit, ich muss kurz rechnen, 8 Jahren selbstständig Trainerin, also auf Vollzeitbasis und genieße mein Leben mit den Pferden.
Das hört sich gut an. Wie bist du zu der Arbeit mit den Pferden gekommen? Seit 8 Jahren eigenständige Trainerin oder Vollzeittrainerin. Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Was ist dein Ursprung?
Also, ja, ich glaube, grundsätzlich bin ich mit dem Pferdevirus geboren worden und durfte dann hier und da so mal ein bisschen Ponys reiten. Ja, mit 12 habe ich dann relativ regelmäßig Reitunterricht von meinen Eltern bezahlt bekommen und mit 18 habe ich dann mein erstes eigenes Pferd gekauft und mit dem wurde ich dann 2007 Einsteller bei Bernd Hackel, damals auch der Leutenmühle in Rumansfelden. Ursprünglich gelernt habe ich Industriekauffrau, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich mich ja orientiert habe. Ich wusste, im Büro bin ich nicht glücklich, das ist nicht mein Leben, da will ich nicht bleiben, aber ich wusste auch nicht genau wohin, also ich muss mich orientieren. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht, ich habe Ergotherapie, Krankenhaus, Tierheim, Hundetrainer, ich habe mir ganz, ganz viele verschiedene Sachen angeschaut, weil ich es mir, ja, was heißt nicht zugetraut, aber mein Pferdetrainer sein ist schon ein Schritt. Das ist eine Entscheidung im Leben, ja, die schon weitreichende Folgen hat. Also wenn ich jetzt überlege, außer der Ranch und den Pferden und meinen Hunden und natürlich Familie, klar, ein paar Freunde noch gibt's, aber sonst nicht mehr viel, weil das halt einfach ein Leben ist, das lebt man entweder oder man muss es besser lassen, weil da gibt's nicht einen 9-to-5-Job, du hast nicht Feierabend, sondern du hast halt dann was anderes zu tun.
Ich finde das gut, dass du das auch mal ansprichst, weil das ist ja einfach in meinem Job sehr ähnlich. Genau. Und ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung. Also entweder man lebt es oder man lebt es nicht. Also genau. Ich glaube auch, dass entweder man macht es mit Herz und Seele und dann ist das ja auch nicht, also fühlt sich das für dich an wie Arbeiten? Für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeiten. Büro war schlimmer früher.
Klar, also natürlich zehrt es an den Kräften. Also man, klar hat man körperlichen Verschleiß, um Gottes Willen, aber wenn man 8 Stunden am PC sitzt, ist das auch nicht unbedingt förderlich für den Körper. Ich möchte es für mich auf jeden Fall nicht anders, auf gar keinen Fall.
Nee. Ich für mich in meinem Job auch nicht, das ist mal klar. Haben wir das schon mal geklärt hier.
Alles richtig gemacht.
Und dann bist du, hast du gesagt, 2007 beim Bernd gelandet. Immer schon Western oder schon auch zum Klassischen in das Westernreiten?
Schlecht klassisch, muss ich gestehen. Und ja, man denkt halt als 18-Jährige, man kann schon alles. Und ja, das ist halt so ein Trainer und was will der jetzt erzählen? Und da habe ich aber dann das erste Mal gemerkt, wie es halt wirklich läuft, wie man wirklich mit Pferden kommuniziert und wie man wirklich mit denen umgeht. Ja, leider ist mein Pferd damals 2008 dann schon verschwunden. Also den musste ich leider einschläfern lassen. Der hat sich das Bein gebrochen und die OP war nicht zielführend. Und dann ist aber eigentlich mein Weg mit Bernd oder bei Bernd ins Rollen gekommen. Ich durfte halt dann nach und nach die Pferde putzen, satteln, longieren. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, einfach eine Vielfalt an Pferde. Er hat ja schon immer Haflinger, Araber, Norweger, Waterhorses. So habe ich mich quasi hochgearbeitet. Also ich habe angefangen mit Stellemisten, klar, wie man es halt so macht, wenn man wo Einsteller ist, mithelfen, mit dabei sein, beim Team sein. Bin dann mitgefahren auf Messen. Also ich habe jede freie Minute auf der Leutenmühle verbracht. Es war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit mit einer tollen Stallgemeinschaft, tollen Einstellern. Und ja, das hat mich doch sehr geprägt. Bin dann auch zum Alex Madel, der hat früher für Bernd mal gearbeitet, also Praktika bei verschiedenen Trainern gemacht, mich dann auch schon fortgebildet bei anderen Kursen und so weiter und so fort, dass man sich halt breit aufstellen kann. Und 2015 habe ich dann entschieden, dass ich das jetzt im Büro nicht mehr so weitermachen kann. Habe dann gekündigt und bin erstmal zu Ernst-Peter Frey knapp ein Jahr gegangen. Der war damals in Rottweil auf der Redstone Ranch und habe dort dann einfach mal komplett das Leben als Pferdetrainer kennengelernt. Also sofern ich halt damals schon was konnte. Also das, was ich konnte, habe ich halt angewandt. Mhm. Dass man einfach mal wirklich 24 Stunden nur mit Pferden ist. Bernd hat damals hauptsächlich Kurse gegeben, weil er dann ja sich getrennt hat von seiner Ex-Frau. Drum war er dann nicht mehr stationär auf der Leutenmühle, also musste ich mir was anderes einfallen lassen.
Ja.
Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich aber glücklicherweise ein Jobangebot bekommen von Bernd, weil er dann eben sich wieder auf Ranch-Suche gemacht hat. Ja, und das ist jetzt die 7P Ranch in Michelsneukirchen. Und seit 2016 arbeite ich für Bernd und davor ja, habe ich trotzdem jede freie Minute, also wie gesagt, seit 2007, 2008 dann ja, ist das so wirklich losgegangen, dass ich alles, was ich an Pferde-Infos bekommen kann, aufsaug und ja, mich weiterbilde, fortbilde. Wir haben immer wieder Gasttrainer auch bei uns auf der Anlage, wo ich in der Regel beide Kurse mitreite oder mein Urlaub letztes Jahr habe ich dann in Amerika verbracht beim Uwe Röschmann, ist auch ja, Koryphäe im Thema Cutting, was mir auch nochmal wahnsinnig viel gebracht hat, einfach in Bezug aufs Pferdetraining. Und mein Hauptsteckenpferd jetzt hier bei uns auf der Ranch ist zum einen das Ausbilden der Jungpferde. Dann haben wir auch immer wieder Pferde für den Feinschliff bei uns, die vielleicht ein bisschen verritten sind oder ja, weiter gefördert werden sollen. Und natürlich dann Extreme Trail. Also wir haben einen eigenen Park bei uns auf der Anlage. Und das ist ja, nochmal eine ganz andere Art der Arbeit und vor allem der Kommunikation mit dem Pferd.
Das ist also Trail. Ich kenne den Trail aus dem Westernreiten, habe ich selber auch schon geritten. Auch damals Horse and Dog Trail, das fand ich auch mal sehr spannend, weil der Hund halt mit in den Parcours konnte. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Also fand ich damals immer schon spannend. Trail generell ja. Und dann haben wir beide uns ja kennengelernt aufgrund von Bernd, weil er gesagt hat, die Kerstin musst du auch kennenlernen, mach einen Podcast mit der Kerstin. Da habe ich gesagt, okay, und auf der Messe haben wir ja kurz gesprochen. Genau. Und du hast mir dann das Video eingeschickt und dann hast du mich ja angefixt. Ne? Da habe ich gedacht, warum gibt es denn das hier nicht? Das ist ja mega, mega, mega toll. Also das ist schon extrem krass. Also zu dem, was du halt im normalen Trail kennst, dann hast du ein paar Stangen, dann hast du ein bisschen dies, dann hast du ein bisschen das, aber das mit dem Extrem-Trail, die einzelnen Elemente, diese zum Beispiel Hängebrücke habe ich gesehen, ne? Und erzähl uns doch mal, was sind denn die Elemente aus dem Extreme Trail?
Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Hindernisse. Der Unterschied erstmal zum normalen Trail, da ist man in der Regel in der Reithalle oder auf dem Reitplatz, hat Stangen vor sich liegen, Tore vor sich liegen, die man dann bestreiten muss in verschiedenen Gangarten. Und beim Extreme Trail, bei uns ist der Park zum Beispiel auf dem Hügel. Und es gibt eben, wie du schon gesagt hast, eine Hängebrücke, es gibt eine Wasserstelle, es gibt eine normale Brücke, es gibt Schwebebalken, es gibt Steinstufen, es gibt Holzstufen, es gibt, such dir was aus, es ist naturnah, also es ist dem Ganzen nachempfunden, dass man bei der Arbeit auf einer Ranch, zum Beispiel Amerika oder Kanada, von Einsatzort zu Einsatzort kommt. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Hindernis, das heißt Mikado, das ist am Windbruch nachempfunden, also dass ein Pferd selbstständig lernt, wie kann ich meine Beine da gut durchsortieren, ja, dass es mitdenkt und eben ja entsprechend gelassen die Hindernisse bestreitet.
Ist das denn so, dass man das grundsätzlich reitet oder macht man das auch an der Hand? Oder bereitet man grundsätzlich die Pferde an der Hand vor? Weil das, wenn ich dann jetzt mit meinem so einen Stangen-Mikado reiten würde, hätten wir Mikado, aber vielleicht eher mit den Beinen oder so, ich weiß es nicht. Ja, also, oder können die das einfach?
Theoretisch können die das schon, es baut aber aufeinander auf. Also wir haben einen Übungspark zum Beispiel, da sind die Hindernisse auch sehr bodennah. Da sind wir noch nicht auf verschiedenen Ebenen, also da haben wir noch nicht viele Stufen, sondern wir fangen erstmal an mit den Basics an der Hand, dass mein Pferd die Körpersprache versteht, dass es weiß, es kann anhalten, wie schicke ich es vorwärts, wie ist die neutrale Position, wie kann ich denn am Seil rückwärts erarbeiten und wie kann ich einen Handwechsel machen, denn im besten Fall ist mein Seil oder mein Zügel durchgängig lose, also so lose wie möglich, dass man eben Kopf und Hals nicht beeinflussen, weil den Kopf-Hals braucht das Pferd zum Balancieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ziehe dann im falschen Moment, dann beeinflusse ich natürlich wieder die Beine und unter Umständen bringe ich so mein Pferd zum Stolpern, zum Abstürzen oder zum Hinfallen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Basics eben an der Hand erarbeiten, dass alle sicher sind. Auch die Hindernisse bei uns im Park, wenn es dann wirklich ans Klettern geht, werden in der Regel erst vom Boden erarbeitet, dass man wirklich, ja, das Pferd, wie verhält es sich denn? Viele haben ja gar nicht die Möglichkeit zu testen, wie ist denn mein Pferd, wenn das auf der Stufe klettert oder wenn das verschiedene Untergründe hat oder Wasserstellen sind auch oft ein Thema. So kann man halt relativ stressfrei mit dem Pferd Sachen erarbeiten. Und für mich ist immer die Bodenarbeit sogar noch das Herausforderndere, weil du, wenn du im Sattel sitzt und einen Zügel hast, kannst du dein Pferd in der Regel immer stoppen. Du kannst es immer manipulieren über den Zügel. Ja. Wenn du aber jetzt am Boden bist und dein Pferd auf 2 Meter Entfernung hast, dann siehst du erstmal, will es wirklich mit mir zusammenarbeiten und hat es verstanden, was ich ihm bisher erklärt habe. Hält es wirklich an, wenn ich sage, hält an, also auf Körpersprache und vielleicht nur schwingendes Seil, weil sonst habe ich ja nicht viel mehr Möglichkeiten. Ich kann nicht am Halfter ziehen und sagen, du bleibst jetzt da stehen. Und das, finde ich, ist nochmal einfach bezüglich Teambuilding ein absolutes Highlight. Also ja, das ist ein Gefühl, wenn du dann wirklich merkst, dein Pferd vertraut dir soweit und dein Pferd arbeitet willig mit und hat den Kopf eingeschalten. Das ist, ja, ich glaube, man sagt ja immer, nur Fliegen ist schöner. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt schöner wäre.
Ja, ich finde das total faszinierend. Also wenn ich jetzt hier die Möglichkeit hätte, ich würde das auch machen. Also ich finde das total spannend, weil ich habe ja einen Spanier mittlerweile. Ich bin ja von den Quartern weg und ich hatte mal einen Lewitzer-Mix und mein damaliger Mann hatte einen Haflinger. Dann hatten wir selbst auch Quarter, Training-gezogene Quarter und Foundation-Linie und was weiß ich nicht alles. Mit denen hätte ich das, also mit denen vom Wesen her hätte ich das auch gemacht. Also die von, also meine Pferde, von ihren Typen an sich selber, mit denen hätte ich da gar keinen Stress gehabt. Mit dem Spanier wüsste ich gerade nicht. Der ist schon extrem, ne? Also der ist auch so, da ist was an meinen Füßen. Ne? Also das fände ich schon mega, mega spannend, das mal auszuprobieren. Ich sag mal, du hast mich da völlig gecasht mit dem Video, wo ich gedacht habe, so, naja, vielleicht will ich gar nicht mehr klassisch reiten, vielleicht will ich aber auch gar nicht so dieses Western reiten, vielleicht möchte ich sowas reiten. Ne? Ich meine, Reiten ist ja Reiten. Ja. Aber vielleicht möchte ich so was Spannendes machen mit dem. Das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wie du sagst, es ist ja einfach sehr naturnah.
Also du bist jederzeit ganz herzlich eingeladen. Pack dein Pony ein, komm zu uns.
Ja, wenn ihr um die Ecke wärt, wäre ich öfters da, das sage ich dir. Ja. Also ich finde das mega spannend. Und vorhin hast du gesagt, was auch ganz wichtig ist, sind so die Sicherheitsaspekte dabei. Ne? Das heißt, ich komme jetzt mit meinem Pferd, der so ist wie der Jordi, und pack den ein mit Transportgamaschen oder was. Oder nein, wahrscheinlich reichen normale
Gamaschen. Also wir empfehlen Fesselkopfgamaschen, dass man eben einen guten Schutz hat. Es gibt immer wieder Kanten irgendwo, wenn das Pferd noch unsicher ist, dass die abrutschen. Und ja, wenn es auch nur ein kleiner Cut ist, wir wissen, die Pferdebeine sind sehr empfindlich. Ja. Wichtigste Voraussetzung eigentlich ist die Halfterführigkeit, also dass das Pferd am Seil brav ist. Wenn ich jetzt einen Haflinger habe, den ich nicht longieren kann, ohne dass er mal über einen X-Punkt abhaut, dann wird es wahrscheinlich im Park erstmal ein bisschen schwierig, da müsste man halt erst an der normalen Bodenarbeit, an der normalen Kommunikation arbeiten, bevor man dann sich wirklich so den Extreme Trail Sachen stellt.
Und du arbeitest am Strick, was nimmst du für einen Kopf? Einen Knotenhalfter oder geht das auch über einen Kappzaum gut oder was ist da besser vom Steuern her oder ist das egal?
Wir nutzen das Knotenhalfter mit einem Seil, also fest verbunden, da ist auch kein Haken dazwischen. Ich habe so die beste Möglichkeit, mein Pferd sanft und weich zu erklären, was ich gerne hätte, weil alle unsere Pferde, die zu uns ins Training kommen, werden mit dem Knotenhalfter gearbeitet, dass sie eben verstehen, Hinterhandkontrolle, Vorhandkontrolle, dass man weich und leicht nachgibt und dann ist das ganz spielerisch. Die Länge vom Seil ist da auch entscheidend, ein Longe zum Beispiel, so die handelsüblichen sind ja bestimmt 5 Meter, denke ich mal. Die wären jetzt grundsätzlich zu lang. Also wir haben dann eine Seillänge von 3,70 Pi mal Daumen und das ist ja für uns, für unsere Verhältnisse im Park perfekt. Wenn man dann in andere Parks denkt, die dann noch viel mächtigere Hindernisse haben, da wäre es dann vielleicht sogar gut, wenn man auf 4 Meter oder so Seillänge geht. Genau.
Gibt es so eine Vorgabe, das soll sein, das muss? Also gibt es so Richtlinien für diese Extreme Trail Geschichten? Zum Beispiel, dass du sagst, 3,70 Meter muss das Seil lang sein?
Es gibt zum Beispiel, du darfst keine Speerriemen oder Hilfszügel verwenden. Mhm. Also sowas gibt es. Es gibt die ETA, die Extreme Trail Association, also der Verein, der sich zusammengeschlossen hat. Ist vielleicht dafür für alle sehr interessant. Da gibt es nämlich eine Auflistung, wo welche Parks in Deutschland sind, Mitglied sind im Verein. Da gibt es natürlich mittlerweile zum Glück europaweit sehr, sehr viele Parks. Weil ich gerade bei der ETA bin, es gibt nämlich in diesem Jahr endlich wieder ein Turnier. Und zwar die German Open mit 3 Veranstaltungen in Bayern. Wir haben es am 16. Juli bei uns, ist ein Sonntag. Und da freue ich mich auch sehr, weil das letzte war jetzt 2019 und dann kam ja Corona und dann haben wir das alles rausschieben müssen. Darum freue ich mich jetzt sehr, dass wir wieder ein Turnier halten dürfen. Und das ist auch sehr interessant, weil da gibt es eben Regularien. Das Handbook, Rulebook ist zum Beispiel auf der Homepage für alle einsehbar, wen das interessiert. Und da gibt es dann verschiedene Klassen. Es gibt Klassen in Hand, also geführte Klassen, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man fängt an bei Easy, Medium, Solid und Extreme. Je nachdem, was mein Pferd schon kann, teile ich mich halt in eine Gruppe ein, melde mich an, kann dann zum Beispiel erst in Hand starten und danach dann den gerittenen Teil machen. Und das Tolle ist, dass das Ganze halt wirklich Rasse- und Reitweisenübergreifend ist. Also du kannst mit einem Mini-Shetty kommen, du kannst aber auch mit einem riesen Kaltblüter das Ganze machen. Also ich glaube, es gibt im Pferdesportbereich keine Disziplin, die so vielfältig ist, dass wirklich jeder mitmachen kann. Und das ist so schön zu sehen. Wir hatten jetzt 2019 eben genau den Fall. Kleines Mini-Shetty und dann nahezu Kaltblut. Wenn du einfach siehst, die Unterschiede, der auf dem Schwebebalken und der am Schwebebalken. Und trotzdem hat es der Kaltblüter so toll zum Beispiel gemacht. Das ist unwahrscheinlich vielfältig und unwahrscheinlich toll. Und es fördert halt auch die Ruhe und die Gelassenheit im Pferd, weil das ist alles im Schritt. Es kann sein, dass es von Hindernis zu Hindernis mal ein Trab gefordert wird oder mal Trab durch eine Wasserstelle. Aber ansonsten ist das Ziel eine gleichbleibende, ruhige Geschwindigkeit mittig durchs Hindernis. relativ lose Zügel und dann gibt es eben verschiedene Aufgaben, dass man dann anhalten muss, Handwechsel im Hindernis, wieder rückwärts runter, vorwärts rauf, also
ach, je nach Bauart.
Ja, genau. Zum Beispiel auf der Hängebrücke ein Spin, also 360 Grad drehen. Natürlich langsam, aber sowas ist durchaus machbar. Und wenn man dann
wie breit ist die Hängebrücke?
Gibt es verschiedene. Also ich denke mal, circa einen Meter ist dann natürlich für einen Kaltbühler vielleicht.
Ich kann sagen, da hat der Mini aber Vorteile. Hör
mal. Ja, genau. Also das muss man schon sagen, dass ein Shetty da das Ganze leichter zu bugsieren hätte, aber Shetty kann ja wieder nicht reiten. Das heißt, da dann wieder 360 Grad an der Hand drehen, hat es auch schon wieder in sich, einfach vom Seilhandling her. Das ist ja schon für alle, also für den Menschen fordernd, als auch fürs Pferd. Und was dabei rauskommt, ist ganz, ganz viel Teambuilding. Und das ist wieder ja wunderschön.
Die Wasserstelle, die stelle ich mir auch spannend vor, oder? Das bestimmt... Ja. Also das will man ja nicht meinen, aber ich weiß nicht, ob da so jeder einfach... Und was mache ich? Muss ich meinen, ich gehe ja nicht mit ins Wasser, wenn ich am Boden arbeite. Muss ich die durchschicken?
Genau. In der Regel sind die so angelegt, die Wasserstellen, dass man einen Weg hat für den Menschen, der seitlich ausweichen kann und eben das Pferd durch. Es kommt ganz oft vor, dass ich dann Hilfestellung leiste, dass das Pferd halt den Weg durchs Hindernis findet, zum Beispiel jetzt beim Wasser und nicht irgendwo hochspringt oder einen falschen Ausgang nimmt. Vor allem, wenn die erstmal so ein bisschen Abwehr haben gegen das Wasser und sagen, na, da will ich jetzt nicht unbedingt rein, dass man halt dann ganz in Ruhe, dass der auch der Besitzer nicht in den Stress kommt, weil er jetzt viel regeln muss. Meistens, wenn das Pferd nicht ins Wasser will, drückt es ja mit der Schulter zum Besitzer und das kann ich dann auf der anderen Seite gut regeln, indem ich dann mit dem zweiten Seil einfach ein bisschen mithelfe, bis das Pferd wieder die Lösung findet. Im besten Fall mit wenig Druck, einfach immer wieder ein bisschen hinschicken, dass sich das Pferd mit dem Hindernis beschäftigt und sobald dann der Kopf tief ist, passiert es eigentlich schon von ganz alleine. Also ob das jetzt dann ein Schwebebalken ist, der auch ja, leicht aussieht, aber für Pferde oft sehr schwierig ist, ist meistens so 40 Zentimeter breit, also es ist dann ein bisschen schmaler Tritt. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man dem Pferd die Zeit lässt, dass er mit Stress aufhört, runterfährt, Kopf tief nimmt, das Hindernis anschaut. Man nennt es dann Adapting the Trail. Die schauen da drauf oder die beißen rein, dass die sich einfach mit dem Ganzen vertraut machen. Die müssen ja erstmal prüfen, hält mich denn dieses Hindernis überhaupt aus? Was ist das für Material? Komme ich damit klar? Und so kann man sich dann Stück für Stück das Ganze erarbeiten.
Das ist mega spannend.
Ja.
Das ist mega spannend. Und du sagst ja, das ist wirklich auch egal, ne? Ob ich jetzt ein Westernpferd habe, ob ich ein klassisches Pferd habe, ob ich ein Kutschpferd habe, ob ich ein Springpferd habe, ob ich ein Shetty habe, ob ich einen Kalten habe oder sonst irgendwas. Das machen wirklich alle. Machen das auch alle?
Pferde, also, meinst du?
Ja, ja.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen erlebt, der nicht Spaß dran gehabt hätte. Man muss einfach vor allem die Pausen einhalten. Wenn ich jetzt einen Kurs gebe bei uns auf der Anlage, dann habe ich in der Regel nur 4 Pferde in der Gruppe, weil ich immer 1:1 mit dem Mensch und dem Pferd arbeite. Dann erarbeitet man sich das Hindernis und dann kommt der Nächste dran. Und da ist eben so wichtig, dass man die Pausen einhält, dass die Pferde dann wirklich Zeit haben, das Ganze zu verarbeiten. Gerade wenn Jungpferde kommen, die gerade angeritten sind, die dann ja viel vom Boden aus noch machen, dass die überhaupt die Trittsicherheit lernen und Balance und mit dem Körper umgehen, die sind dann recht schnell durch. In der Regel haben wir 2 Tageskurse und so, ja, am zweiten Tag, Mittag, da stehen die meisten dann in der Pause, also zwischen den Hindernissen schon oben und haben die Augen zu.
Ja, ja.
Das ist eigentlich, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass man den Druck im richtigen Moment einfach nachlässt und dass man versteht, ich muss nicht auf 2 Tage bis zur Hängebrücke kommen, sondern Stück für arbeiten, wieder fürs Pferd denken und eben nicht überfordern, sonst, wie du schon sagst, kann es schon sein, dass die Lust verlieren, wenn man sagt, und jetzt nochmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal.
Hast du eine Altersbegrenzung, wo man anfängt oder kann man das auch mit einem 2-2,5-Jährigen schon machen oder ist das kontraproduktiv oder sollte man da jetzt warten bis 3, 3,5, 3-jährig, 4-jährig, keine Ahnung, was ist da so? Oder ist das eher gut, bevor man das Pferd einreitet?
Je nach Halfterführigkeit. Wenn jetzt mein 2-Jähriger schon halfterführig ist, dann kann ich schon in den Park gehen. Vorher ist es aus unserer Sicht nicht wirklich sinnvoll. Und gerittenerweise sollten die Pferde im besten Fall schon mal ein Jahr unterm Sattel sein, dass die einfach Schritt, Trab, Galopp sicher laufen. Ja. Natürlich, wenn jetzt bei uns ein Pferd in Ausbildung ist, wir sind öfter am Übungspark unten, einfach bodennahe Hindernisse, dass die mit verschiedenen Sachen klarkommen, mal ein bisschen klettern. Da spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Aber auch da muss man halt einfach immer individuell auf das Pferd eingehen. Mhm. Grundsätzlich unsere eigenen Pferde, wir fangen die in der Regel arbeitstechnisch sowieso nicht an, vor 3-4-jährig. Mhm. Das heißt, der nächste, der jetzt kommt, ist Bernds Cowboy, der ist jetzt gerade 3 geworden. Aber ich gehe davon aus, dass wir erstmal anfangen mit der Basisarbeit. Also so läuft es bei uns eigentlich immer, dass man wirklich die Halfterführigkeit und denen einfach Zeit gibt zum Entwickeln, dass er versteht, mhm. ah, okay, jetzt ist mein Babyleben aus, jetzt muss ich in die Arbeit, jetzt muss ich was lernen, jetzt muss ich in die Schule. Und dann würde ich das eben Schritt für Schritt aufbauen, dass man eben erst halfterführig, dann Reittraining und so weiter, bis das gesichert ist und dann würde ich mit Trail anfangen.
Mhm. Aber das haben wir ja eigentlich schon, wie immer haben wir natürlich so einen Fragenkatalog, ne? Ich muss das jetzt sagen, wir wollen uns immer so ein bisschen versuchen, wir den zu einzuhalten, aber meistens haben wir schon eigentlich alles durch das Gespräch mhm. dann auch irgendwie beantwortet. Ne? Also es ist natürlich nicht nur für den Profi oder für den Freizeitbereich, es ist eigentlich egal. Ne? Jeder, der Spaß hat, kann sich da bei euch melden, ja. kann einen Kurs machen oder was du auch unbedingt mir schicken musst, gleich ist bitte die Verlinkung zu dieser Association-Seite, dass ich das unter diesen Podcast setze, für die, die halt Interesse daran haben und sich das angucken möchten. Muss ich irgendwelche Vorkenntnisse haben, wenn ich zu euch komme, oder reicht die Halfterführigkeit? Oder sagst du, wenn du jetzt einen Kurs buchst, ist es sinnvoll, dass du schon mal das und das machst oder sowas? Oder macht man das alles im Kurs?
Genau, also wenn man die Möglichkeit hat, dass man schon in einem anderen Park zum Beispiel mal übt, dann ist das natürlich, also dass man woanders einen Kurs macht, ist das super. Ansonsten muss man keine Vorkenntnisse haben. Also einfach Pferd, das halfterführig ist, mitbringen und dann haben wir in der Regel, wenn es ein Zweitageskurs ist, 2 Tage Zeit, um uns viele Sachen zu erarbeiten. Also es sind keine Vorkenntnisse notwendig.
Und du hast gesagt, es gibt verschiedene, also von wegen, wenn man jetzt irgendwo einen Kurs macht, weißt du so aus dem Stegreif, wo die angesiedelt sind, die Parks? Also ihr sitzt ja jetzt in Bayern.
Genau, in Bayern.
Uns Westfalen mal eben nicht um die Ecke, ne?
Ich konnte jetzt in Nordrhein-Westfalen, muss ich gestehen, nicht auswendig sagen, wer da ist, aber ich bin mir sicher, da ist wer, weil das mittlerweile ein europaweites Netzwerk ist. Bei uns, also unsere Nachbarn, die sind eigentlich die Vorantreiber der ETA, das ist Gut Hammerberg, das ist die Katja Brendel und der Alex Lippert, die haben das Ganze in Deutschland ja auf die Beine gestellt. Also die haben auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, den allergrößten Park in Deutschland und wirklich, wirklich einen wunderschönen Park. Also wenn ich mal Freizeit habe, dann schaue ich, dass ich meine Ponys einpacken kann und zu denen fahre, weil das ist ja ein traumhafter, schöner Park. Und wie gesagt, auf der ETA-Seite, da kann man es nach Land auf jeden Fall differenzieren und vielleicht sogar Postleitzahlgebiet suche.
Postleitzahl oder Bundesland wäre ja schon wirklich gut zu wissen, weil ich sag mal so aus meiner Region, ja, es ist halt einfach, da fährst du auch nicht mal eben, wenn du ein Pferd hinter hast. Ne? Wie lange seid ihr mit den Pferden? Wart ihr mit den Pferden auf der Equitana? Ich weiß gar nicht, wie lange fahrt ihr darüber?
Es waren 650 Kilometer, Pi mal Daumen. Wir wollten eigentlich unsere eigene mitnehmen, aber das haben wir dann auch gesagt, nee, ist momentan einfach ja, ein bisschen weit. Das heißt, momentan ja. ist einfach weit.
Es ist einfach weit. Und dann fährst du mal eben nicht 6,5 Stunden oder 7 Stunden, dann bist du auch mal locker 8 Stunden unterwegs mit so einem Pferdeanhänger oder mit so einem Trailer dahinter. Ne? Das ist einfach so.
Ja.
Und die Frage ist dann für so einen 2-Tageskurs oder 1-Tageskurs ist natürlich, ja, natürlich wollen wir alle Kerstin haben, aber wenn es dann ja vielleicht hier eine Nähe gibt, wäre ja irgendwie auch schön.
Auf jeden Fall. Also gerade die, die bei der ETA sind, das sind auch wirklich Parks, wo man sich gerne, gerne hinwenden kann. Das sind lauter ganz tolle, nette Leute. Wobei ich auch sagen muss, wir schauen jetzt immer, wir haben ja jetzt zum Beispiel eine Reitkurse und dann sagen die Leute auch, für 2 Tage so weit fahren. Wir bieten dann, wenn es möglich ist, nach den Kursen immer noch Einzelstunden an. Also dass man dann einfach 2-3 Tage länger bleibt, dass sich das Ganze dann natürlich auch rentiert. Ja.
Das heißt, für solche Sachen fährst du nicht rund auf die in die Parks zum Beispiel und gibst dort Kurse?
wenn es die Zeit erlaubt, ja. Also das ist jetzt schon geplant. Sind wir jetzt auch vor kurzem gefragt worden, ob wir in einen ja, fast Nachbarpark fahren zum Kurs geben. Es ist halt zeitlich immer schwierig, weil wir halt eben den Beritt noch haben und diverse Veranstaltungen, Kurse und so weiter und so fort, dass wir hier auf der Ranch so viel beschäftigt sind, dass ich dir deswegen auch nicht einmal sagen kann, wo überall Parks sind, weil wir halt wirklich ja mit der Ranch und mit unserer Arbeit, die wir hier tun, zum Glück sehr gut beschäftigt sind.
Ja, das ist auch immer, ne? Ich meine, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, Podcast, dies, das, jenes.
Ja.
Das macht sich auch alles nicht mal eben. Da ist einfach, steckt hinter eurer Arbeit und hinter meiner Arbeit einfach ganz, ganz viel Arbeit. Ne? Ja. Das nicht nur die Arbeit am Pferd, aber die ganzen Sachen, die im Hintergrund einfach auch geregelt werden müssen. Wie du sagst, machst auch die Anmeldung für die Brittpferde, die reinkommen und. Das will alles organisiert werden. Das muss alles irgendwie, der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann ist man auch einfach mal platt.
Ja.
So nach 14, 16, 18 Stunden. Dann muss man auch mal schlafen, ne?
Ja, und dann ist mal komisch, wenn man wirklich einen Tag hat, wo man gefühlt früh fertig ist, wo man sich denkt, was mache ich jetzt?
Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Oder ich meine, ich arbeite 6 Tage die Woche und meistens soll das auch irgendwas. Ich versuche das zwar irgendwie zu vermeiden, weil manchmal, so gerne wir das machen, aber wir brauchen einfach auch einen Tag mal Auszeit, weil du schaffst das ja sonst gar nicht dauerhaft, ne? Und ich sag mal so, bei mir muss das auch wirklich sein, dass ich mal sage, ich mache mal einen halben Tag nichts oder schnappe die Hunde, gehe spazieren oder, ne, der Raphael ist ja auch da bei mir. Mhm. Heißt, die Kinder, Familie, das ist ja auch noch irgendwie alles da. Das möchte ja auch alles seine Zeit haben, was ja auch normal ist. Aber ich finde das auch schon krass, wenn da mal nichts ist. So, jetzt kommt Ostern, ne? Mhm. So 4 Tage, wo ich denke, was meinen da? Ich habe 4 Tage frei. Und du fährst jetzt Ostern auch nicht zu Kunden. Du sagst ja nicht zu deinen Kunden, obwohl du es vom Zeitrahmen her gut einbringen könntest, weil es sind ja nur 4 Tage. Dir fehlt ja gut mit der Ranch und mit den Pferden zu Hause ist das ja nicht. Aber bei mir jetzt zum Beispiel, da fährst du ja nicht raus. Und dann denkst du so, Familie, Kaffee trinken, sitzen.
Und jetzt?
Ich finde das spannend. Und dann denke ich so, man hat irgendwie, kommt man nicht runter, oder? Kennst du das?
Ja, auf jeden Fall. Was mir da letztes Jahr zum Beispiel geholfen hat, waren wirklich mal knapp 14 Tage Auszeit, also Reitauszeit in Amerika, aber einfach mal weg von der Ranch. Weil wie du schon sagst, wenn man da wohnt, wo man arbeitet, dann ist es schwierig, dass man nicht sagt, so, jetzt mache ich aber noch das oder das. Und zum Beispiel Ostern, wir haben jetzt dann 4 Tage Kurs durchgehend, also erst Bodenarbeit, dann Reitkurs. Das, ja, gerade als Pferdetrainer, du nutzt halt vor allem die Wochenenden für Kunden, für Unterricht, für alles, was so mit den Leuten dann zu tun hat, weil die ja unter der Woche in der Regel immer ja nicht so leicht Zeit haben.
Ja, also das ist bei euch schon so eher auf die Wochenenden verlegt, solche Sachen.
Genau, bei uns ist der Montag immer der Sonntag.
Macht ihr dann auch Montag frei? Also nur das, was wirklich bei euren eigenen Pferden ansteht oder nee?
Ja, schwierig. Also gerade momentan, also ich bemühe mich schon, dass ich dann zumindest ohne Wecker bin, aber dann, ja, dann kann man halt die Sachen machen, die man sonst nicht Zeit hat. Sei es wieder eine Videokorrektur schauen, passt es so, kann es dann online gestellt werden, dass man einfach ohne Zeitdruck, weil man noch was anderes zu tun hat, halt dann sich solchen Dingen widmen kann. Oder einkaufen oder dann doch mal die Eltern besuchen. Also ja, ich mache schon nebenbei auch ein bisschen was anderes, aber mein Leben ist einfach die 7P Ranch.
Ich habe, wo du gerade sagst, einkaufen, ne? Ich habe heute noch mit einer Kundin von mir gesprochen, die haben auch einen Reitbetrieb, ne? Und dann hatten wir hin und her getextet und dann ging es ums Shoppen gehen. Frauen gehen doch gerne shoppen. Und ich sage zu ihr, die Tage habe ich gedacht, ich bräuchte mal neue Freizeitschuhe. Und dann habe ich wieder gedacht, wofür? Ich habe eh nur Stahlklamotten an. Also das ist ja bei uns... Ja, einfach so, ne? Wofür gehen wir shoppen? Der sagte, genau, dann shoppe ich lieber was für die Pferde. Das ist viel schöner, wenn man sich da mal eine neue Decke kauft oder so.
Ja, genau.
Aber shoppen ist jetzt nichts für Pferdemädels. Also Pferdeklamotten shoppen, aber Klamotten shoppen braucht man nicht, oder?
Ja, mache ich tatsächlich auch sehr selten. Aber die Klamotten, die nicht im Stall an sind, die halten ja danach sehr lange, weil man benutzt sie nicht oft.
Genau. Das ist dann auch so, wenn man so einmal die Woche ein paar Schuhe anzieht für 2-3 Stunden, weil sie mal ein bisschen schicker sind. Oh ja, mein Gott. Wir sind einfach, ja, normal ist das auch nicht, Kerstin, oder ist das normal? Ich weiß es nicht.
Definiere normal.
So Pferdemädels durch und durch, das ist so schön. Das ist so schön, obwohl der Bernd ist ja jetzt kein Pferdemädel, der macht das ja genauso wie du auch.
Ja.
Man lebt das halt einfach, ne?
Genau.
Also nochmal zu den Trail-Geschichten. Seit wann machst du das so mit dieser Geschichte, mit diesen Extreme-Trail-Geschichten? Und was war so der ausschlaggebende Punkt? Warum macht man das und warum baut man das dann?
Es ist einfach so, also wir haben den Park gebaut 2017, als wir hierher gekommen sind. Seitdem mache ich das auch. Und es ist so viel Mehrwert fürs Pferd und fürs Training. Wir haben ja für die Pferdeprofis zum Beispiel immer wieder sehr viele Pferde bei uns, die psychisch einfach so durch sind. Die denken, die sind klein mit Hut und kein Selbstvertrauen mehr da und alles schlimm und haben eine Mauer um sich rum und du kommst nicht rein. Und da übersetzt oder bricht der Trail eigentlich ganz schnell die Mauern auf, weil du ja ganz schön einem Pferd wieder beibringen kannst, dass es Selbstvertrauen haben kann und dass es was wert ist und dass es etwas kann. Einfach die Momente, wenn du dann ja dein Pferd auf einen Triple Step, also es sind 3 Stufen, hochschicken kannst und oben anhalten kannst und der dann mit gespitzten Ohren und ja, geschwellter Brust da steht, so wie ich habe Feuer gemacht und kriegt halt wieder Vertrauen und du merkst, die Mauer bröckelt auf und langsam kriegst du einen Zugang zu dem. Das ist einfach, ja, unbeschreiblich. Also das sind die Sachen, wir nennen das ja Follow the Feel, also ein Gefühl, das einem Gefühl folgt und voneinander zueinander fühlen. Und das ist für mich das, was Extreme Trail ausmacht. Also dass man wirklich viel Gefühl zulässt und einfach den Pferden psychisch so viel weiterhelfen kann. Natürlich ist es auch super toll für Pferde, die keine Probleme haben, um Gottes Willen. Also die können auch Selbstvertrauen gewinnen, Balance, die Durchlässigkeit auch beim Reiten, dass die einfach bergauf, bergab mit dem Körper besser klarkommen. Das hat so, so viele Vorteile, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen unbedingt einen Park. Und ja, wir haben uns da von Gut Hammerberg viel unterstützen lassen und die sind auch nach wie vor für mich ja, immer Ansprechpartner, wenn ich was brauche, sei es Hindernisgestaltung, was Neues bauen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen Windbruch und das ist jetzt eigentlich wieder so der Startschuss, dass wir nochmal ein bisschen umbauen müssen. Also der Bagger ist quasi schon geplant.
Okay.
Und da ist eben auch die Erfahrung von Katja und Alex von Gut Hammerberg super, super hilfreich, weil die einfach sagen, hey, da könntest du das machen. Die haben halt da viel, viel mehr Erfahrung in dem Ganzen. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir bei uns den Park haben.
Ja, das glaube ich dir. Mhm. Wenn ich jetzt sage, also wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, Mensch, das hört sich total cool an. Ich habe so viel Platz. Ich könnte sowas jetzt auch irgendwie bauen. Mhm. Gibt es denn, also du hast gerade gesagt, du hast diese Hängebrücke, dann hast du gesagt, du hast Stufen, dann hast du gesagt, du hast Barren? Nee, wie hieß das? Barren nicht, wie hieß das?
Schwebebalken?
Den Schwebebalken, Entschuldigung, ja. Genau. Dann hast du eine Wasserstelle. Mhm. Was hast du noch in dem Trail?
Crossovers, also das sind Stangen, die über Kreuz gelegt sind.
Ja.
Verschiedene Canyons, wo die Pferde einfach sich durchschlängeln, durch bergauf und bergab. Es gibt eben Steinstufen, Baumstämme, Mikados. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt ein Dach, es gibt eine Wippe, Triple Step, ganz viele verschiedene Varianten und man kann sehr viel zusammen kombinieren. Zum Beispiel unsere Brücke, die hat auf einer Seite eine Rampe als Aufstieg. Das heißt, eigentlich ist das schon wieder fast wie Hängertraining.
Ja.
Auf der anderen Seite geht es dann Stufen runter. Also da kann man ganz, ganz viel kombinieren.
Oh, das ist sehr spannend. Mhm. Muss ich gerade, ich habe zu Anfang gesagt, das habe ich bei Bernd auch gesagt, da kommt mir aber, ich habe doch noch mal eine Folge gesehen von den Pferdeprofis. Und zwar weiß ich, der Bernd hat immer auf so Holzdingern gestanden. Mhm. Ihr habt ein Pferd immer um diese Holzdinger geschickt. Gehört das auch in diesen? Und der Bernd ist immer von diesen Holzdingern auf das nächste Holzding gegangen. Was waren das?
Bei Nadel Alex, glaube ich.
Kannst du dich erinnern an die Folge?
Das ist eine alte Folge, Alex Madl in Bischofsreuth. Das war vor allem, dass das Pferd mit der erhöhten Position klarkommt.
Genau darum ging es, glaube ich. Das fand ich auch sehr spannend. Und er hat das Pferd halt immer geführt und ist quasi immer von diesem einen Baumstamm, also ich weiß nicht, was das war, es war auf jeden Fall Holz und das waren so hohe Dinger. Und der ist immer, das waren immer, standen immer zwei so nebeneinander und dann ist der von dem einen zum anderen gegangen und hat das Pferd halt immer so kreuz und quer da durchgeführt. Das fand ich auch sehr spannend.
So was Ähnliches haben wir bei uns. Das wäre dann aber eher als Slalom genutzt, wo das Pferd im Slalom durchgeht oder halt dann auch mal eine Volte und umdrehen, Achter und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, wenn man zu uns kommt, muss man nicht von Baumstamm zu Baumstamm hüpfen.
Genau. Aber das ist ja auch, also du sagst, die Pferde werden darin geschult, dass die Trittsicherheit, Balance und bekommen. Und ich finde, der Reiter kann ja ruhig auch mal ein bisschen was für sich tun, ne?
Tatsächlich einfach das Bewegen auf unebenem Gelände. Also ich empfehle immer wirklich ein gutes Schuhwerk, dass man nicht über Wurzel irgendwo rutscht, weil man ist es ja vielleicht auch gar nicht mehr oft gewohnt, weil wenn, dann geht man mit dem Pferd ausreiten. Das heißt, man selber ist ja gar nicht so viel irgendwie auf verschiedenen Untergründen unterwegs. Also das ist manchmal schon ja nochmal herausfordernd.
Das heißt, der Reiter, der zu euch kommt und das als Pferd führt, sollte festes Schuhwerk tragen, wetterfeste Kleidung, ganz wichtig. Ja. Also im Moment bei dem Wetter müssen wir alle sturmsicher sein. Ja. Wird der Trail im Regen und Wind und Wetter gemacht, wenn der jetzt ausgeschrieben ist? Müssen die Reiter?
Es kommt darauf an, wenn man jetzt wirklich schon voraussehen kann, dass es das ganze Wochenende regnet, dann schaue ich, dass man verschieben, weil dann macht es halt keinen Spaß, wenn man dann
umsteht und bittert. Ehrlich, das könnte ja dann auch ein bisschen schwierig werden, oder?
Ja. Genau, das ist leider der Nachteil am Extreme Trail, weil man halt schon immer wetterabhängig ist. Wenn jetzt mal ein bisschen Regen angesagt ist, dass man sagt, es regnet an dem Kurstag zwei Stunden, dann kann man ja zum Beispiel ein bisschen zeitlich ausweichen oder sich halt dann einfach dementsprechend kleiden. Aber wenn jetzt wirklich fürs ganze Wochenende Regen angesagt ist, dann ja, verschieben wir das in der Regel.
Ja, das ist ja sinnvoll. Da hat ja dann auch, weiß ich nicht, irgendwann keiner mehr Spaß, glaube ich, ne?
Genau.
Du bist immer dabei und führst. Gibt es vorher eine Einweisung? Machst du vorher Theorieschulung oder ist das sinnvoll, in Theorie auch geschult zu werden?
Also meistens leihe ich mir eins der Kurspferde aus oder habe ein Vorführpferd dabei. Das heißt, wir starten gleich praktisch. Mhm. Kann aber sein, dass wir zum Beispiel am Reitplatz beginnen und erstmal die Basics mit vorwärts, rückwärts, also anhalten, wieder losschicken, Handwechsel erstmal erarbeiten ohne Hindernis und dann bin ich schon die ganze Zeit dabei. Also es darf während des Kurses keiner einfach, also außer ich sage dann, hey, der darf am Schwebebalken üben, der nächste geht schon zum Triple Step. Das kann am zweiten Tag so sein, dass man ein bisschen aufteilt, aber ich hätte die schon gern alle im Blick und unter Kontrolle, außer es ist dann ein fortgeschrittener Kurs, wo man dann schon ein bisschen aufteilen kann oder offene Trainings oder beziehungsweise freies Training heißt das eigentlich, genau. Möchten wir jetzt für kommendes Jahr auch anbieten, dass die schon mal einen Kurs bei uns gemacht haben und aus der Umgebung sind, einfach mal kommen können und für sich üben, wo man dann als Trainer schon mit dabei steht und Hilfestellung leitet, wenn es benötigt wird. Aber ansonsten kann man einfach mal für sich üben.
Genau. Jetzt hat der Bernd ja bei dem Podcast in Bezug auf das Verladetraining gesagt, es ist ja meistens nie das Pferd, ne? Ist das im Extreme Trail auch so? Das schon machen, aber der Mensch oft die Blockade ist?
Meistens hilft das Hindernis, dass es gar nicht zu einer Blockade kommt, weil die Pferde dann so neugierig sind und sagen, hey, ich will das ausprobieren. Vorausgesetzt, die Halfterführigkeit ist gegeben, also dass die nicht rüpelig sind und dich schon wegschieben vom Hindernis. Wenn man dann die Ruhe einfach bewahrt, ist es sehr spielerisch. Das geht ratzfatz. Genau.
Ist das denn einfacher an der Hand als unterm Sattel oder anders? Oder sagst du, das ist eigentlich relativ gleich oder ähnlich?
Es hängt unter Umständen vom Ausbildungsstand des Pferdes ab. Wenn mein Pferd, also je rittiger mein Pferd, desto leichter wird es natürlich, wenn das auf Gewichtshilfen super reagiert und ich nicht am Zügel ziehen muss, dass mein Pferd anhält, das wir ja sowieso in der Regel vermeiden wollen, dann ist Reiten, denke ich, vermutlich ein bisschen leichter, also aus meiner Sicht, aber du kannst ja dann die Aufgaben hochstecken, also du kannst ja dann sagen, mal, wenn du das vorwärts kannst, dann machst du das Ganze rückwärts, hältst nochmal an, drehst dein Pferd um, gehst nochmal zwei Schritte rückwärts, gehst dann vorwärts wieder drüber, drehst nochmal um, also da kann man ja dann vom Boden als auch gerittenerweise viel Staffeln. Ich finde einfach, für mich ist die Zusammenarbeit am Boden immer herausfordernder, weil du einfach nichts manipulieren kannst oder du kannst es nicht beschönigen. Du kriegst das, was du hast im Pferd, ähnlich wie wenn man Rinder treibt. Also da siehst du ja dann eigentlich, hört mir mein Pferd zu, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Mhm. Ist es bei mir, versteht es die Hilfen, bleibt es weich und leicht und dann kann man vielleicht sogar wieder ins gerittene Training oder für die Bodenarbeit Sachen mitnehmen, wo man sagt, hey, rückwärts muss flüssiger sein oder da zieht er einfach noch an mir. Das heißt, ich muss nochmal mehr an der Kontrolle der Hinterhand arbeiten. Also das finde ich ist immer ein gutes Mittel, um zu sehen, wo stehe ich denn mit meinem Pferd und was kann ich noch verbessern und verfeinern.
Wenn ich denn, da fällt mir gerade ein, wenn ich das durchführe, also in der Hand arbeite, gehe ich vor oder schicke ich mein Pferd?
Ich schicke es immer. Also wir gehen gar nicht voraus, bei gar keinem Hindernis, weil das einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Wenn mein Pferd sich auf der Wippe oder Hängebrücke dann doch erschreckt und durch mich durchläuft, dann passiert ein Riesenunfall. Und das Pferd soll ja auch selbstständig und frei durcharbeiten. Also das soll selbst seinen Kopf anstrengen und selber seine Beine sortieren. Natürlich geben wir den Weg vor, also indem ich einfach ein bisschen Richtung Auge oder Schulter schicke, kann ich ja meinem Pferd sagen, geh weiter weg oder meine Schulter ein bisschen eindrehe, weg vom Pferd, dann folgt es mir in der Regel. Das wäre aber dann eben in der Vorarbeit zu erarbeiten, dass mein Pferd versteht, ah okay, so läuft das Ganze und dann wird es wieder recht spielerisch.
Das ist schön. Gibt es die Möglichkeit, ohne Pferd so Kurs zu machen? Also wenn ich jetzt sage, mein Gott, diese 600 Kilometer mit Pferd, aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren, für mich einfach vom Handling her. Gibt es so eine Möglichkeit auch? Schwierig, also, oder?
Für die Bodenarbeit haben wir schon mal eigene Pferde verliehen, also machen wir in seltenen Fällen, aber wir haben keine Schulpferde. Und gerittenerweise würde ich jetzt wahrscheinlich also unsere Pferde auch sehr ungern verleihen. Wir sind da immer, was unsere eigenen Pferde betrifft, sehr eigen. Und die Pferde, die uns in Obhut gestellt werden, also die zur Ausbildung da sind, die
können nein, das verleihen, genau. Aber ich habe gedacht, so, ne, vielleicht für an die Hand malen, ne, so am Boden, wie auch immer, als Handpferd, ja, dass man da mal vielleicht sagt, okay, komm, man kann da mal reinschen. Ich spreche hier alles an, was mir in den Sinn kommt.
Wer ja, weiß, sehr gern.
Ich weiß ja nicht, wer das alles hört hier, ja, aber wir sprechen hier alle Sachen ein, an, ja, dafür. Dafür ist er ja da. Ja. Und dann wäre ich auch so ziemlich am Ende meiner ganzen Fragen, glaube ich. Ich glaube, haben wir alles durchleuchtet, Kerstin? Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch wichtig oder das würde ich gerne noch kurz ansprechen? Ach so, ein Buch gibt es auch noch darüber, ne? Ein Buch habt ihr geschrieben.
Genau, wir haben im Kosmos Verlag erschienen ein Buch geschrieben, Extreme Trail Parcours, die gerittenen Basics. Da sind auch tolle Vorübungen drinnen. Einfach, wie kann ich denn mein Pferd schon rittig machen, welche Übungen kann ich zu Hause schon machen, dass das Ganze leichter wird. Also ja, wir haben gesagt, es sind keine Vorkenntnisse nötig und das ist es auch nicht. Wenn ich aber trotzdem schon rückwärts ohne am Zügel ziehen zu müssen erarbeiten will, dann kann ich das im Buch nachschlagen. Genauso gibt es aber auch rückwärts mit Zügelhilfe, also dass man einfach verschiedene Sachen beleuchtet. Und auch Gut Hammerberg hat ein ganz, ganz dickes, großes Buch geschrieben, wo es auch über die Bodenarbeit geht. Also da wäre dann der Einstieg zum Beispiel auch mit drinnen. Ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch mit vielen guten Bildern, auch nochmal beschrieben mit der Muskulatur und so weiter und so fort.
Kriegt man die über euren Shop, beide
ja,
Bücher?
Ja.
Okay, dann verlinke ich das nochmal auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ja, das ist ja, ich kann das ja alles drunter setzen. Also wenn ich weiß, im Shop ist das möglich, dann ist es ja für mich ganz einfach, den Shop zu verlinken und dahin zu verlinken, wo die Leute sich das dann direkt kaufen können.
Perfekt.
Die Möglichkeiten gibt es ja hier.
Genau.
Ja, ich denke, dann haben wir ganz, 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 ganz viel, glaube ich, das Thema hoffentlich noch bekannter gemacht. Ich finde es mega spannend. Also wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich jede Woche bei dir, wenn du nicht so weit wegfahren würdest. Einfach auch aus der Sympathie heraus. Ich muss es ja mal so sagen. Das war ja schon auf der Seite, wo ich mein Gott, das ist ja so charmant, so offen, so herzlich, einfach total schön. Wir kannten uns ja gar nicht. Ich habe dich da von der Seite angequatscht und es war ja sofort irgendwie auch eine Bindung da, ne? Also das muss ich ja mal einfach so sagen. Das hast du ja auch nicht mit jedem.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Ja. Ich bin jetzt froh, dass es ein Podcast ist und die Zuhörer mich nicht sehen, weil mein Gesicht, für mich ist das ja auch neu, dass man dann Podcasts macht und so weiter und so fort. Und dann die Formulierung muss passen, der Dialekt muss passen oder eben nicht passen, dass er nicht zu stark durchschlägt. Ja, das.
Und im Zoom-Call ist es halt so, man kann es, also wenn ich hier die Leute bei mir um die Ecke habe, dann nehme ich über ein anderes Programm auf, dann kannst du halt rausschneiden, ganz viel. Aber im Zoom ist es halt ein bisschen schwierig, weil es ja eine Videoaufnahme ist, die ich nachher umarbeite als MP3, glaube ich, oder MP4, ich weiß es gar nicht genau. Und das setze ich dann eben halt in das Programm rein. Aber ich finde, wir haben das beide mega gemeistert hier.
Ich auch.
Hat Wiederholungsbedarf. Der Bernd das hat ja schon, wenn da mal irgendwas ansteht und jemand nochmal ein interessantes Thema hat, dann machen wir es auf jeden Fall wieder. Oder wir machen mal zu dritten Podcast, wie auch immer.
Sehr gern.
Ja, Mensch, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und so viel erzählt hast hier. Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Ich bin auch sprachlos.
Das bin ich auch, glaube ich. In diesem Sinne möchte ich mich kurz von unseren Zuhörern verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so gefolgt seid bis hierhin. Also wenn ihr bis hierhin hört, dann seid ihr uns ja gefolgt in unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören, für euer Sein und für euer Dabeisein. Kerstin, vielen Dank an dich. Hab eine wunderschöne Zeit, noch einen ganz tollen Restabend, schöne Ostertage, die auf euch zukommen. Und ja, ich würde sagen, bis ganz bald, ihr Lieben da draußen, von der Sandra und der
Kerstin, vielen Dank.
Ja. Tschüss. Ciao.